Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Wenn Sie wissen wollen, was in den gerade erst veröffentlichten Empfehlungen zur Reanimation Neugeborener steht, dann sind Sie hier richtig. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum NeoCast. Die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast, Professor Dr. Charles Christoph Müller aus Bristol. Charles, schön, dass du Zeit hast und herzlich willkommen beim NeoCast.
Ja, freut mich sehr, da zu sein, Mario. Danke.
Ja, bevor wir uns detailliert über die aktuellen Reanimationsrichtlinien austauschen, möchte ich natürlich dich begrüßen ganz herzlich und dich kurz vorstellen. Professor Dr. Charles Christoph Röhr, Kinderarzt und Neonatologe. Du bist aktuell in Bristol als Forschungsdirektor Perinatologie und Neonatologie tätig und außerdem noch Advisor des klinischen Studienzentrums der National Perinatal Epidemiology Unit der Universität Oxford. Und wir kennen uns schon ziemlich lange. Du hast zunächst in Oxford gearbeitet, dann waren wir gemeinsam bei Professor Bauer an der Charité, wo du dich auch habilitiert hast. Du bist dann für einige Jahre nach Melbourne gegangen, um dann wieder nach Berlin und letztlich nach Oxford zu gehen. Und wenn ich es richtig weiß, bist du jetzt 4 Jahre schon wieder in Bristol. Wissenschaftlich bist du extrem aktiv. Ich habe mal in Vorbereitung geguckt, PubMed, mehr als 250 Publikationen unter deinem Namen sind da zu finden. Du warst Präsident der ESPR und was aber heute wichtig ist für unseren Podcast, du bist Mitherausgeber der ERC-Guidelines. Das war eine kurze Zusammenfassung deiner Vita. Was habe ich vergessen, was für dich noch wichtig ist?
Ach, das war schon ganz klasse. Wichtig war vielleicht, dass wir beide wirklich unsere Ursprünge in der Neonatologie in der Charité gemeinsam hatten und dass wir seit sehr langer Zeit mit zusammenarbeiten an diesen Richtlinien und davor noch an diversen Projekten innerhalb der europäischen Gemeinschaft, die sich alle mit Reanimation und Reanimationsforschung befassen und die du ja immer so schön auch zusammenbringst in Dresden bei deinem Symposium jedes Jahr im März.
Ja, kleiner Hinweis, 12. bis 14. März 2026, kommt nach Dresden. Danke dafür.
Ja, da hoffe ich doch auch dabei zu sein.
Genau. Zum Einstieg frage ich meinen Gast immer nach einem besonderen Erlebnis, was dich in deinem beruflichen Leben geprägt hast. Kannst du da irgendwas unseren Zuhörern berichten?
Ach, da gibt es natürlich vieles zu berichten. Mein Werdegang in die Medizin war auch nicht ganz geradlinig. Ich wollte vielleicht mal kurzfristig Fotograf werden, aber das habe ich dann doch mangels wirklich deutlichem Talent dann doch an den Haken gehangen. Als ich in der Medizin, das war für mich der Eingangsbereich schon immer, dass ich Pädiater dann werden wollte und habe dann auch meine pädiatrische Ausbildung in der pädiatrischen Pneumologie an der Charité begonnen. Das hat mir auch viel Freude gemacht, aber nach ungefähr 3 Jahren hatte ich dann doch Lust auf eine etwas breitere pädiatrische Ausbildung und bin dann nach Oxford gegangen. Ja, und dann in Oxford hat es sich dann so ergeben, dass ich mich mit der Neonatologie dann so dass sie mich so im Griff hatte, dass ich dann den pneumologisch-allergologischen Werdegang dann tatsächlich gegen einen neonatologischen ausgetauscht habe. Ja, und da auf diesem Weg gab es natürlich viele tolle Begegnungen und viele Mentoren, die mich sehr beeindruckt haben. Fangen wir in der pädiatrischen Pneumologie an, da war es der Professor Wahn. Und dann in meinen Anfangsjahren als Neonatologe der Professor Morley aus Cambridge, später Melbourne, wie du schon erwähnt hattest, mit dem ich über Jahre in Kontakt bin. Und dann, als ich in England war, der in Oxford der Dr. Kevin Ives, der mich mit vielen interessanten Leuten hier zusammengebracht hat. Ja, und dann unser gemeinsamer Chef, der liebe Professor Bauer an der Charité, der auch ein pneumologisch interessierter Neonatologe war und bei dem ich dann sozusagen beide meine Leidenschaften, die Pädiatrie pneumologische und die Neonatologie pneumologische, zusammenbringen konnte.
Würde ich sagen, irgendwie bist du der Lunge ja treu geblieben, obwohl du von Herrn Wahn weggegangen bist. das hat dich ja geprägt. Okay, Jetzt aber eine kurze Vorstellung von dir. Lass uns jetzt starten zu den ERC-Guidelines, die ja heute das Thema sind. Die neuen Guidelines gerade rausgekommen. Vielleicht so ein kurzer Einblick in die Thematik. Was macht der ERC? Wofür ist der ERC gut zuständig? Und was macht ILCO? Ist ja eine International Liaison of Committee of Resuscitation. Was ist der Unterschied?
Ja, schön, dass du fragst, Mario. Das hat mich auch lange Zeit wirklich umtrieben. Und ich habe es auch nicht verstanden, bis man sich da wirklich mal vom Innen heraus beschäftigt. Der ERC, also der European Resuscitation Council, ist sozusagen eine länderübergreifende europäische Vereinigung von Individuen, die sich der Reanimationsrichtlinien gewidmet haben, erstellen und publizieren und Lehren der Inhalte.
Training, ja.
Und das hat für uns in Europa eine starke Prominenz und da richten sich auch viele Länder nach. Aber international sieht das natürlich ganz anders aus. Da spielen die regionalen oder supranationalen Vereinigungen insofern eine Rolle, dass sie sich in der ILCO zusammenfinden, in der Internationalen Liaison Committee on Resuscitation. Die ILCO selber gibt es seit ungefähr 30 Jahren. Die ist gegründet worden im angloamerikanischen Bereich und ist stark finanziell unterstützt von der American Heart Association. Und damit hatte sie auch vielleicht viele Jahre lang einen stark nordamerikanischen Fokus. Ist aber, ich würde sagen, vielleicht stimmst du zu, vielleicht auch nicht, in den letzten 10 Jahren oder so doch deutlich dem internationalen Feld weitaus offener geworden mit Ländern wie Brasilien, Südafrika, Subkontinent von Indien etc. Jetzt alle in der ILCO vertreten sind und dort in diesem sogenannten Council Arbeitsgruppen sich von der Erstellung von Reanimationsempfehlungen vom Neugeborenen bis zum geriatrischen Bereich mit befassen. Hm. Und die machen dann so Sachen wie Literaturreview, Evidenzreview und geben Empfehlungen aus, die dann wieder die regionalen oder supraregionalen Vereinigungen wie der European Resuscitation Council annehmen können und auch auf ihre lokalen Bedürfnisse zuschneidern und dann unter ihrer Ägide herausgeben.
Und ERC ist ja neben Guidelines schreiben auch fürs Training zuständig. Da gibt es ja ein richtiges Manual denn fürs Training. Kannst du dazu noch was sagen?
Ja, das hat sich ja hier, das hat sich als immer probat erwähnt, wenn man eine Guideline erstellt, dass man den Leuten auch das beibringt, was in der Guideline drinsteht, in der Richtlinie. für die neonatologischen, für den Neonatal Life Support. Also NLS gibt es das Gremium hier im ERC, die diese Guideline erstellt. Und dann gibt es eigentlich länderspezifische Richtlinien, die sich daraus wieder ergeben. Aber deren Basis ist eigentlich die Neonatal Life Support Richtlinie, die hier in UK erstellt wird vom Joe Falk als Lead Author. Und die Inhalte werden in Kursen vermittelt, die man lokal besuchen kann. Oder weil wir in Europa sind, kannst du natürlich auch aus Deutschland kommen, dir einen NLS-Kurs in Norwegen besuchen, wenn du da gerade Lust drauf hast. Oder mal nach England kommen.
Aber für Deutschland gelten auch die ERC-Guidelines. Die sind sozusagen nur übersetzt worden ins Deutsche.
Ja, das machen die meisten Länder so. Da kann man sich auch die Arbeit doppelt und dreifach duplizieren, muss man aber nicht, wenn man einfach die Grundzüge der Richtlinie übernehmen will.
So, und jetzt kommt die wichtigste Frage. Neue Guidelines, kannst du kurz zusammenfassen, welche Neuigkeiten für dich am wichtigsten sind?
Ach, das sind natürlich immer wichtige Sachen drin. Aber für mich, danke, dass ich meinen Fokus da geben kann. Mir als pneumologisch interessierter Neonatologe war es natürlich besonders wichtig, die nicht-invasive Atemunterstützung weiter nach der besten Evidenzlage in den Guidelines reflektiert zu sehen. Und wir fangen nach wie vor mit CPAP oder Continuous Positive Airway Pressure an, die Spontanatmung des Kindes zu unterstützen. Es hat mich besonders gefreut, dass wir uns auch der internationalen Datenlage jetzt angepasst haben und ein CPAP-Niveau von mindestens 6 Zentimetern in den Guidelines als Anfangs-CPAP anempfohlen haben. Mhm. Ja, das war schön. Die anderen Fragen sind natürlich auch zum Beispiel die Sauerstoffkonzentration, mit der die Reanimation vor allen Dingen von den extrem Frühgeborenen angegangen werden soll. Da hatten wir immer schon in den letzten Jahren eine Gestationsalter spezifische Graduierung von Sauerstoffkonzentrationen und haben uns dann so bei den unter 28-wöchigen Kindern auf 30% geeinigt. Das war wenigen war das zu viel, einigen war das zu wenig Sauerstoff. Den großen, auch sehr empathisch geführten Diskussionen in der Fachliteratur und auch in der ILCOR hat sich der European Resuscitation Council NLS dann so geeinigt, dass wir gesagt haben, dass man mindestens mit 30% anfangen soll. So richtig ambitioniert auf hohe Konzentrationen ist die Richtlinie dann doch nicht einig geworden und die Gruppe nicht einig geworden. Aber wenn man sozusagen ein Ende offen hat, bleibt es letztlich den individuellen Units oder Einheiten und ihren lokalen Guidelines überlassen, wie hoch man dann jetzt so mit dem extrem Frühgeborenen mit dem Sauerstoff reingeht.
Ja, wir können ja da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also es gab zu einigen Themen gab es sehr intensive Diskussionen und da war dann immer so das Schwanken zwischen Evidence, was ist wirklich hart durch Daten belegt, was ist Erfahrung oder was vermutet man, welche Vorteile waren. Und da ist insbesondere der Sauerstoff, hat da eine große Rolle gespielt, wo man früher ja sehr ängstlich war, mit hohen Sauerstoffkonzentrationen zu starten, deswegen die 21% früher, also immer für die Frühgeborenen gesprochen. Jetzt gibt es Hinweise, dass eher höhere Sauerstoffkonzentrationen gewissen Vorteil sind für den Artenantrieb, tierexperimentelle Daten, aber die klinischen Daten fehlen noch, deswegen so das, was du gerade angesprochen hast, diese höheren Sauerstoffkonzentrationen tolerierend, ohne zu sagen, dass man irgendwie mit 100% starten soll.
Genau. Und das ist auch, ich glaube, kann man sagen, mit gutem Wissen sagen, es ist auch noch Work in Progress, weil es, wie du sagst, die Evidenzlage noch nicht vollkommen konsolidiert. Diesen Herbst werden auch ein paar Publikationen rauskommen. Torpedo 2 mit der Julie Oi als Lead-Autorin. Kann man sich darauf freuen, die zu lesen. Aber auch nach großen epidemiologisch gut angelegten Studien haben wir noch nicht den Gral der Wissenschaft erreicht.
Aber eine Sache, die mir wichtig ist, dass es immer noch heißt, und das haben wir ja seit 2015, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass es nicht nur die Reanimationsrichtlinien sind, sondern die Support of Transition, also Erstversorgung, Unterstützung der Transition, was ja international nicht so üblich ist, sondern da wird immer häufig von Reanimation gesprochen. Und diese Unterscheidung zwischen Reanimation, also Wiederbelebung des Kindes, und der Unterstützung des Kindes bei der Anpassung halte ich persönlich immer für sehr wichtig an dieser Geschichte, weil die meisten brauchen ja keine Reanimation, sondern die brauchen bloß eine vernünftige Unterstützung. Das zweite Thema, was wir heftig diskutiert waren, soll man unterscheiden zwischen Frühgeborenenversorgung und dem asphyktischen Kind, sage ich mal, was wirklich eine Reanimation braucht. Da haben wir so einen halben Kompromiss hinbekommen, denke ich mal, im Algorithmus.
Ja. Ich glaube, da sind wir noch lange nicht da, wo wir wollen. Und das liegt aber auch an vielen Dingen und vor allen Dingen liegt es halt auch an der Evidenzlage. Aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn man eine klinische Studie konzipiert, die Aspekte der Erstversorgung untersucht, dann sucht man natürlich einen sinnvollen Endpunkt einer Studie. Das ist dann häufig, wenn man so Studien liest, die bronchopulmonale Dysplasie. Ja, ob das der ideale Endpunkt ist, das ist jetzt mal für diesen Podcast dahingestellt. Da kann man noch einen ganzen Podcast drüber verbringen. Aber es sind so Natürlich ist die Bronchopulmonaldysplasie zum Beispiel eine Erkrankung, die die höchste Inzidenz halt bei den extrem früh geworden hat, von denen es halt sehr wenige gibt. Mhm. Und wenn man dann eine wirklich abschließend umfassende Studie konzipieren will, mit der wirklich alle Fragen für alle Gestationsalter ein und für alle Male beantwortet sind, dann muss man sehr, sehr große Fallzahlen haben. Mhm. Und weil das halt selten möglich ist, also wir bewegen uns ja noch in einem Raum, wo neonatologische Studien Fallzahlen von meistens 100-200 Babys haben und im selteneren Falle mal über 600 und ganz selten mal über 1000 Babys hat, da verwischt dann natürlich schnell das Bild, weil man Gestationsalter von 28 oder 32 Wochen sogar bis runter nach 22 Wochen eine Studie einschließen muss, um irgendwann ein Ergebnis zu haben. Und da konklusive Ergebnisse zu bekommen, ist halt wirklich schwierig. Und daher braucht man noch viel länger Zeit für gute Studien.
Also die meisten Zuhörer sind ja klinisch orientiert. Die wollen jetzt natürlich wissen, was muss ich machen, wenn ich zu einer Reanimation gerufen werde. Der wichtigste Aspekt am Anfang, wenn man dazukommt, muss man sich akut erstmal vorbereiten. Was soll man da so bedenken?
Ja, das ist ganz wichtig, dass der Wissensstand im Team natürlich der gleiche ist. Das heißt, dass man sich vertraut ist mit der lokalen SOP und den lokal angewandten Mitteln und Möglichkeiten, dass man sich dann vor das Kind kommt, als Team zusammenfindet und ganz klare Aufgabenverteilung bespricht. Und dann auch die Möglichkeit ist, dass man sozusagen einen Teamleader benennt, aber auch den individuellen Teammitgliedern die freie Meinungsäußerung, weiß nicht, wie man es auf Deutsch nennt, dass man in den einzelnen Teammitgliedern erlaubt auszusprechen, wenn die denken, dass die Reanimation gerade nicht in die richtige Richtung läuft und vielleicht andere Dinge zu bedenken wären, als die gerade durchgeführt werden. Ja, und dann ist ganz wichtig, dass man sein Equipment kennt, dass man sich mit allen Sachen vertraut gemacht hat und auch auf Funktionalität geprüft hat, dass die Beatmungsgeräte und die Sauerstoffzufuhr funktioniert, die Absauge funktioniert und auch das Laryngoskop in greifbarer Nähe ist und solche Dinge.
Ich habe mir das ganz praktisch angewöhnt, wenn ich in Kreißsaal komme, ist ja meist ein Arzt, eine Schwester dabei oder Ärztin und Pfleger dabei und dann spreche ich das mal durch. Ich sage ganz praktisch, das Kind kommt. Du nimmst das Kind, packst es in die Plastikfolie. Und dann, wenn man das so durchspricht, kann man einerseits die Aufgaben sozusagen zuteilen, andererseits gleich das Equipment checken. Also ist die Plastikfolie da. Mhm. Dann machst du den Pulsoximeter, den Sensor ran. Guckt man, ist der Sensor da? Ist klar, wo der rankommt, wer ist dafür zuständig? Du hörst die Herzfrequenz ab, du machst das und das. Und so spricht man den ganzen Ablauf durch, verinnerlicht sich das selber nochmal, was zu machen ist, und checkt das Equipment. Und damit ist im Prinzip wie so eine Checkliste, die man da durchgeht und hat das ganz gut abgesprochen. Ne?
Das ist schön. Das habe ich, das muss ich mal gucken. Das könnte ich auch bei mir in die Praxis umsetzen.
Okay.
Gut. Bei uns, ja, das kann man mal machen.
Ein wichtiger Player sind natürlich die Gynäkologen, die Geburtshelfer. Die müssen ja das Kind vorbereiten. Also ich spreche jetzt nicht über Lungenreifeinduktion bei den Frühgeborenen, sondern Abnabeln. Was gibt's dazu Neues?
Ja, das ist ein schönes Thema. Da gibt es die Neuigkeit, dass jetzt basierend auf dieser der individuellen Patientenanalyse von der Anne Seidler als Erstautorin jetzt der IRC sich auch den ILCO-Richtlinien angeschlossen hat und wenn möglich 2 Minuten Zeit an der nicht abgeklemmten Nabelschnur das Kind zu unterstützen oder die Transition zu beobachten.
Also 2 Minuten. Wenn es nicht möglich ist, wie sieht's aus mit dem Ausstreichen?
Ja, mit dem Ausstreichen haben wir immer noch nicht so besonders viel gute Erfahrung unter 28 Wochen. Deshalb ist das Ausstreichen eher für die Kinder von höheren Gestationsaltern empfohlen.
Mhm. Also wenn das Kind nicht sozusagen, wenn die Gynäkologen denken, können es nicht länger in der Hand halten, diese 2 Minuten. Und es ist ein älteres Kind, also ein asphyktisches Kind, 3-mal ausstreichen und dann ans Geben. Oh. Wie sieht die Datenlage aus zum physiologiebasierten Abklemmen?
Ja, die Datenlage sieht immer besser aus. Da gibt es sowohl im EPT-experimentellen Bereich als auch in humanen Studien natürlich eigentlich nur Gutes zu berichten. Und es lohnt sich wirklich, dass das Abklemmen der Nabelschnur so lange verzögert wird, bis das Kind seine ersten paar Atemzüge hat, also am besten eine regelmäßige Respiration etabliert hat. Das hat viele physiologische Vorteile und tut dem Kind auch langfristig sehr, sehr gut. Und deshalb, wo immer möglich, sollte man auf jeden Fall mit dem Ablaben warten, bis das Kind seine ersten Atemzüge etabliert hat.
Und die Gynäkologen motivieren das Kind auch zu stimulieren, dass es möglichst anfängt zu atmen.
Genau. Wir in UK, also für vielen Zentren, ich will es nicht ganz verallgemeinern, aber wir machen es ja mittlerweile so, dass sich in der Kaiserschnitt, also im Operationssaal, ein Neonatologe auch richtig steril macht und dann mit in den Bereich, in den Sektorbereich geht und es dann der Neonatologe und die Hebamme ist, die sich mit dem Kind befassen, während der Gynäkologe dann seine Arbeit am im Uterus und der Mutter beschäftigt. Das ganz lustige Anekdote, das hat sich so in den letzten 10 Jahren ergeben. Als ich in UK angefangen habe zu arbeiten und wie du sagtest, ich war ja in Melbourne und war bei den ganzen Grundlagenstudien zum verzögerten Abnabeln beteiligt, habe da viel darüber gesprochen und passioniert das auch versucht durch die Richtlinien zu setzen. Und da haben mir die Gynäkologen gesagt, ja Charles, was sollen wir denn mit dem Kind da machen? Wir können doch jetzt nicht beurteilen, ob das lebensfroh ist oder ob das da schwer asphyktisch ist. Das ist doch nicht, das ist euer Metier. Das wollen wir gar nicht. Und da hat sich das so entwickelt, dass die Neonatologen jetzt wirklich als Partner am Bett stehen und dann der Gynäkologe hier in UK, zumindest da, wo ich in den letzten Jahren gearbeitet habe, wirklich auf den Neonatologen hört, solange es geht. Dann guckt, wann das der Neonatologe das Signal gibt zum Abnabeln.
Das ist ein guter Hinweis. Wir machen es bei uns auch manchmal, aber es ist nicht so üblich. Und ich bekomme häufig die Rückmeldung, davon kann ich meinen Gynäkologen nicht überzeugen. Aber das ist, werde ich mir merken, die Antwort ist sicherlich eine gute Lösung. Okay, jetzt ist das Kind bei uns. Wir müssen den Zustand beurteilen. Was ist da wichtig zu beurteilen?
Ja, das ist immer noch das. Hat sich, glaube ich, nichts geändert, kann man sagen. Da kommt es immer noch drauf an, wie vital das Kind sich präsentiert. Atmung, Kreislauf und zu unterstützen, wie es auch möglich ist, also mit Maske. Zuerst den PEEP geben, die Auskultation der Herzfrequenz, das Anbringen einer Sättigungssonde und all das, während das Kind natürlich hoffentlich schon oder gleichzeitig in einen Plastikbeutel verbracht wird, wenn wir jetzt über das extrem Frühgeborene reden, um da den Wärmeverlust zu minimieren.
Also Wärmemanagement, ganz wichtiger Aspekt, unterschiedlich je nachdem Alter, ob man Plastikfolie nimmt, Raumtemperatur adaptiert, Overheat, Wärmelampe verwendet oder so, verschiedene Maßnahmen sind möglich. Wichtig ist, dass die Aufnahmetemperatur dann 36,5, 37,5 liegt. Das ist ein Kriterium für die Qualität der Erstversorgung. Aber wenn ich jetzt so mir angucke, die verschiedenen Abgase ja sozusagen, hat ja 5 Items, die man sich beurteilen kann beim Neugeborenen. Was sind für dich die wichtigsten Items?
Für mich, danke Mario, für mich ist das leitende Symptom einer gut ablaufenden Adaptation ist die Herzfrequenz. Ja, also dieses Kind hat hoffentlich an Bemühungen, die ich unterstützen möchte. Und das Kind hat eine hoffentlich ansteigende Herzfrequenz. In der physiologisch basierten Abnabelung ist die Herzfrequenz eigentlich am wenigsten negativ beeinträchtigt und sollte am wenigsten fluktuieren. Nichtsdestotrotz sehen wir ja jedes Mal, sehen wir sehr häufig, dass wenn wir Kinder von der Mutter auf die Erstversorgungsplattform transferieren, dass die Herzfrequenz dann doch eine gewisse kurzzeitigen Einbruch nimmt. Und die gilt es in meiner Meinung als wichtigsten Parameter zu beobachten, ob die ansteigt oder nicht. Sauerstoffsättigung zieht ja hinterher. Ein atmendes Kind mit einer stabilen Herzfrequenz, da ist es eine Frage der Zeit, wann die Sauerstoffsättigung nachzieht. Und ich in meiner persönlichen Praxis schreibe der Sauerstoffsättigung weniger Bedeutung zu. Die interessiert mich vielleicht ab Minute 5 bis 10, aber vorher ist es wirklich die reine Herzfrequenz, das Beobachten des Kindes, wie es sich präsentiert, ob es jetzt völlig flach ist und keine Muskeltonus hat und auch keine Atemanstrengung. Das ist natürlich ein schwer beeinträchtigtes Kind. Aber ein Kind, was mit relativ gutem Tonus, Spontanbewegung und intermittierendem Schreien und ein paar Atem- und regelmäßigen Atemzügen, da interessiert mich die Sättigung wirklich herzlich wenig.
Also Take-Home-Message, Herzfrequenz über 100, wichtig, man kann dann entspannter sein.
Ja.
So, wir hatten jetzt gesagt, okay, Beurteilung des Zustandes, Herzfrequenz wichtig. Wir haben gesagt, Wärmemanagement, wo das Abtrocknen natürlich dazu gehört, so eine der ersten Maßnahmen. Dann Stimulation. Ne? Wer Herzfrequenz ist nicht oder ist Kind, ist ein bisschen schlapp, Stimulation. Gibt es da irgendwelche Daten bezüglich oder Vorgaben in der ERC-Guideline bezüglich der Stimulation? Wie muss ich stimulieren?
In der ERC-Richtlinie ist der Stellenwert der Stimulation jetzt deutlich stärker reflektiert als noch in der letzten Richtlinie. Und es wird wirklich stark empfohlen, dass man das Kind regelmäßig stimuliert. Das kann man am besten über Stimulation der Fußsohlen machen und wirklich sich da bemüht, das Kind auch anzusprechen. Das mache ich zumindest. Ich versuche das Kind als ein Neugeborenes, als ob es mein eigenes wäre, anzusehen und den neuen Weltenbürger im Leben zu begrüßen und dann zu motivieren, auch frei durchzuatmen.
9 von 10 Kindern, die brauchen uns überhaupt nicht. Von den Kindern, die uns brauchen, von den 10 Kindern haben 9, kommen durch die Stimulation alleine schon zurecht und haben dann eine vernünftige Herzfrequenz. Wenn es die Herzfrequenz nicht ansteigt, Airway Management, was müssen wir da machen?
Ja, also da machen wir in der Regel eine Eskalation des CPAP, kann man erwägen. Man kann erwägen, dem Kind intermittierende Atemhübe zu geben. Das ist ein interessanter Aspekt, der sich in den neuen Richtlinien so widerschlägt oder widerspiegelt, dass die diese 2 bis 3 Sekunden Atemhübe, die man so 5-mal geben sollte, wie es in den letzten Richtlinien noch steht, das ist jetzt eine Option, die man annehmen kann. Aber wie ihr wahrscheinlich auch alle schon gelesen habt, ist es auch möglich, dem Kind weiterhin intermittierende, etwas längere, ungefähr 1 Sekunde lange Atemhübe zu geben. Ja, und das wollen wir 30 Sekunden machen und dann wollen wir gucken, ob die Herzfrequenz ansteigt und sich damit ein Erfolg reflektiert oder ob wir höhergehende Maßnahmen einleiten müssen, mit denen wir dann die Atemwege stabilisieren, sodass wir das Kind auch aktiv beatmen können.
Hintergrund ist ja immer der Gedanke, dass die Lunge noch mit Flüssigkeit gefüllt ist. Und eine flüssigkeitsgefüllte Lunge muss erstmal die Flüssigkeit raus. Und da brauche ich ein bisschen längere Atemzüge, um diese Flüssigkeit rauszubekommen. Es ist natürlich schwer, in so eine Guideline reinzupacken, welches Kind braucht jetzt ein bisschen längere, welches ein bisschen kürzere. Und da haben wir auch sehr lange drüber diskutiert, du hast es schön zusammengefasst. Lange Zeit wurde ja auch sehr frühzeitig, als wir sozusagen groß geworden sind, wurde sehr frühzeitig die Intubation gefordert. Wir waren sozusagen trainiert, wenn das Kind nichts macht, dann soll man das gleich intubieren. Was uns wieder unter Stress gesetzt hat, ist ja zum Glück schon länger raus aus der Guideline, diese frühzeitige Intubation. Aber was wird aktuell empfohlen, wenn die Unterstützung mittels Maske und CPAP nicht ausreicht?
Ja, das ist ein interessantes Thema und uns allen ist es ja geläufig, dass dadurch, dass wir weniger invasiv, wie du so vorhin so schön referiert hast, das Kind in der Erstversorgung angehen, gibt es weniger Erfolg auch in der Intubation, wenn man jetzt einen Endotracheal-Tubus platzieren will. Das geht durch alle Ränge im medizinischen Team. Deshalb hat der ERC halt anempfohlen, dass wenn man nach erfolgreicher, nicht invasiver Atemunterstützung, auch mit diesen Atemhüben, keinen Erfolg verzeichnen kann, dann sollte man die Atemwege stabilisieren. Entweder mit einem Atemtubus, wenn sich die Expertise im Team findet, oder wenn diese Expertise nicht da ist, dann ist die Larynxmaske der nächste Schritt, der zu favorisieren wäre. Und das haben wir zwar auch schon in den letzten Richtlinien gesagt, aber in diesen Richtlinien oder zu diesen Richtlinien hat sich ja doch viel mehr Evidenz angesammelt, die wir dann, womit wir diese Empfehlung doch deutlich stärker aussprechen konnten.
Mhm. So ähnlich wie bei einer Erwachsenen oder pädiatrischen Patienten ist die Larynxmaske ein bisschen mehr in den Vordergrund wieder noch gekommen.
Die Reanimation mit Intubation unter direkter Laryngoskopie ist natürlich jetzt in den letzten Jahren verglichen worden mit Reanimation mit dem Videolaryngoskop. Mhm, und da hat sich doch jetzt ganz klar herauskristallisiert, dass die modernen Videolaryngoskope der direkten Laryngoskopie deutlich überlegen sind. Und das ist der Grund, dass wir in den ERC-Richtlinien gesagt haben, dass, wenn vorhanden, das Videolaryngoskop bevorzugt genommen werden sollte. Und das ist etwas, was wir hier in meiner Praxis tagtäglich machen. Und ich kann davon berichten, dass ich wirklich die Erfolgsquote zum First-Pass-Success eines Endotrachealtubus mit einer Videolaryngoskopie doch ganz deutlich erhöht hat und nicht im Vergleich mehr steht mit einer direkten Laryngoskopie.
Ja, das ist deutlich betont. Und ich glaube, der zweite Vorteil neben dem Erfolgsquote ist auch der Lehreffekt, ne? Für die Beiständer, die können es besser sehen. Wenn ich überlege, wie wir das trainiert haben, wie man intubiert, ist es sehr mittelalterlich verglichen mit dem Videolaryngoskop.
Ja, absolut.
Ja, okay. Zum Abschluss, wie gesagt, es werden immer weniger Kinder, wenn man die ersten Schritte vernünftig macht, die Stimulation, CPAP vernünftig macht, hat man immer weniger Kinder, die dann beatmet werden müssen oder gar intubiert werden müssen. Jetzt gibt es so einen ganz kleinen Anteil an Kindern noch, die Medikamente brauchen. Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten?
Ja, mit den Medikamenten, das ist ja so eine Sache, Mario, da geben wir jetzt mittlerweile zu, dass die Datenlage vor allen Dingen aus dem direkten humanen Vergleich jetzt ganz gering ist. Und wenn wir jetzt im Algorithmus so weit runter sind, dass wir sagen, wir haben solche Sorgen um die Herzfrequenz, dass die jetzt nach wie vor unter 60 zum Beispiel ist und dass das Team darüber nachdenkt, zügig darüber nachdenkt, jetzt eine Herzdruckmassage zu machen, dann sollte in erster Linie erstmal ein Atemweg etabliert sein, weil wir wissen, dass sich ohne eine belüftete Lunge die beste Herzdruckmassage wirklich nicht mit Erfolg beschieden sein wird. Und wenn die reine Belüftung der Lunge nicht ausreicht, um zur Oxygenierung zu führen, die Herzkranzgefäße zu oxygenieren und den Herzmuskel mit Sauerstoff zu versorgen und das Herz bradikat bleibt, dann hat das Epinephrin oder das Adrenalin noch seinen Stellenwert. Aber da haben wir die Dosierung angepasst, um das jetzt auch ein bisschen praktikabler zu machen. Und wir haben eine stärkere Empfehlung für die Applikation über eine Nabelvene oder eine Knochenkanüle zu geben. Und obwohl es noch drin steht, dass es über den Tubus gegeben werden kann, ist die Tubusgabe doch nicht der intravenösen oder interossären Gabe vergleichbar.
Okay, damit haben wir auch gleich den Weg schon angesprochen. Also primär sollte die Nabelvene, Nabelgefäße versucht werden, alternativ die Knochenkanüle, um da Medikamente zu applizieren. Perfekt. Damit sind wir durch diesen Algorithmus. Jetzt noch eine Frage. Wir sprechen ja vom neonatalen Life Support Algorithmus. Und es wird ja auch immer wieder, wenn ich da Vorträge halte oder so, kommt die beliebte Frage, naja, wann habe ich denn den neonatalen, wann habe ich den pädiatrischen Algorithmus zu nutzen? Was sagt die Guideline?
Die Frage, wann wir den pädiatrischen Algorithmus einem neonatologischen vorziehen, muss sich wirklich jedes Team selber stellen. Die Datenlage ist da nicht wirklich hinweisend oder konklusiv. Die Empfehlung, wie wir sie in der IRC festgeschrieben haben, ist, dass sich für den Kreissaal und für die neonatologische Intensivstation, zumindest in der ersten Anfangszeit, der neonatologische 3:1 Rhythmus zu verfolgen wäre. Aber es muss das Team lokal dann für sich entscheiden, wann vom neonatalen auf den pädiatrischen 15:3 Algorithmus umgeschwenkt wird.
Ja, wir haben da lange diskutiert und Ilko arbeitet ja auch immer noch dran an dieser Thematik, gemeinsam mit der pädiatrischen Taskforce. Und da sind halt einfach viele Sachen zu berücksichtigen. Die Physiologie ist der eine Aspekt. Haben wir jetzt noch eine flüssigkeitsgefüllte Lunge oder steht eher ein kardialer Algorithmus im Mittelpunkt, also ein kardiales Problem im Mittelpunkt? Wie ist die Erfahrung des Teams? Wie ist das Equipment sozusagen, in welchem Setting findet die Reanimation statt? Und deswegen ist es so, dass es Kreißsaal, wie gesagt, neonatal und danach so ein bisschen adaptiert. Also da wird es auch in Zukunft keine 100%ige Antwort geben, an dem Tag switchen von NLS zu PLS. Aber ist eine spannende Frage, die häufig kommt.
Ja.
Jetzt sind wir einmal durch. Habe ich noch was vergessen aus deiner Sicht?
Ach, wir können natürlich noch viel reden und ich fand ja auch spannend, wenn ich das anmerken darf, dass der Teamaspekt doch deutlich in den Vordergrund gekommen ist bei dieser Richtlinie und wo wir am Ende des Algorithmus jetzt angekommen sind, auch das Team-Debriefing, ein Hot-Team-Debrief direkt nach erfolgter Reanimation durchgeführt werden soll und da auch wirklich gute Hinweise von den Teammitgliedern der SERCs da jetzt zu lesen sind. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt, dass man die neugeborenen Stabilisierung und Reanimation doch als Teamaspekt da jetzt anerkennt und das auch versucht, mit der Fokussierung auf das Team und auf die individuelle Erfahrung im Team doch mal aufzuarbeiten.
Ja, wichtiger Aspekt, genauso wie Training, dass wir gesagt haben, reguläres Training, regelmäßiges Training ist wichtig, dass das Team interagiert. Und ich bin ja noch ein absoluter Fan von der Videoaufzeichnung der Erstversorgung. Da lernt man immer noch am meisten, hat sich leider noch nicht überall durchgesetzt, aber kann ich absolut empfehlen, einfach die Erstversorgung aufzeichnen, sich angucken, man staunt selber, was man da macht. Das ist immer interessant, ja. Kommen wir zum Ausblick. Nach der Guideline ist ja immer vor der Guideline. Lass uns noch kurz besprechen, was in den kommenden Jahren aus deiner Sicht noch unbedingt bearbeitet werden muss oder wo fehlt die Evidenz an welcher Stelle? Was wird aus deiner Sicht in die Guideline 2030 aufgenommen oder was muss unbedingt aufgenommen werden?
Ja, danke für die Frage. Das ist ein ganz toller Aspekt. Im Prinzip wissen wir, dass wir so wenig wissen. Und wenn man die Guidelines wirklich als Blaupause nimmt, dann ist es jetzt ein Drehbuch für die zu erfolgende Forschung der nächsten Jahre. Es muss nicht immer eine randomisiert klinische Studie sein. Man kann sich auch zusammengruppieren und einen strukturierten Erfahrungsbericht machen, was jetzt zum Beispiel die Versorgung der extrem Frühgeborenen anbelangt. Oder was die Praktikabilität von Herzdruckmassage anbelangt und so. Das kann man nicht immer in Studien studieren. Für mich, glaube ich, wenn ich in die Zukunft schaue, dann werden wir mehr Evidenz haben zur Frage der Sauerstoffkonzentration in der Erstversorgung. Wir werden mehr Evidenz bekommen zur Frage, ja, ist das CEPAP jetzt das Beste oder kann man vielleicht auch nicht invasiv intermittierende Beatmungsübe geben? Oder muss man verschiedene CPAP-Höhen oder Drücke anlegen? Da denke ich, werden wir mehr Informationen zu einem individualisierten Vorgehen haben, was man vielleicht stratifizieren kann nach Gestationsaltern und so weiter. Das sind, glaube ich, die wesentlichen Neuerungen, auf die ich, glaube ich, fokussieren würde in den nächsten Jahren. Und dann der apparative Aspekt ist, glaube ich, auch ganz wichtig und anzuerkennen, dass es sich hier immer um eine Mutter-Kind-Einheit handelt und da auch den Familienaspekt einzubeziehen, dass man schaut, wie wirkt sich dieser Stabilisierungsbereich, was das ärztliche Team am Kind macht, wie wirkt sich das auf die Eltern aus, welche Rolle spielen die Eltern in der Erstversorgung, was hat einen Einfluss auf die Muttermilchproduktion oder auf das väterliche Bonding mit dem Kind. Und da sind wir, glaube ich, ganz noch am Anfang. Und das sind ja auch Themen, die dir sehr wichtig sind, lieber Mario, wo du schon viel gemacht hast. Und ich glaube, auch auf diese Sachen sollte man verstärkt fokussieren.
Ich bin gespannt, wann es irgendwann zwei Guidelines gibt. Eins für sozusagen Erstversorgung von Frühgeborenen, also und dann die wirklich die Reanimation von asphyktischen Kindern oder so. Das war übrigens auch ein wichtiger Hinweis, den wir sozusagen in die Präambel geschrieben haben, wo wir gesagt haben, die Guidelines, die können natürlich entsprechend der klinischen Erfahrung und der klinischen Situation auch adaptiert werden, was einem ganz wichtig ist, also dass ich mit dem Frühgeborenen anders umgehe als mit dem asphyktischen Kind oder so.
Ja.
Okay, an der Stelle haben wir eigentlich immer den Literaturservice. Ich glaube, der erübrigt sich diesmal. Das gibt die Originalversion der ERC-Guidelines. Was ich immer empfehle, sind ja, die Guidelines sind ja relativ kurz und auf, weiß gar nicht, 2-3 Seiten zusammengefasst. Was dann aber sozusagen die Erklärung dahinter, die finde ich immer sehr spannend, weil da natürlich die Datenlage nochmal erklärt wird, worauf die Empfehlungen beruhen und so weiter. Das lohnt sich auf alle Fälle zu lesen. Die deutsche Übersetzung sollte dann auch relativ schon vorliegen wahrscheinlich. Und da gibt es noch Kommentierung dazu, sodass sich das, also der Literaturservice erstmal an dieser Stelle erübrigt. Oder hast du noch irgendwas, was du empfehlen kannst?
Ich kann dir nur zustimmen, Mario, und ich würde dem, der des Englischen mächtig ist, wirklich empfehlen, auch die ILCOR-Richtlinien zu lesen, parallel zu der ERC, weil da, um auch ein bisschen das Gefühl zu bekommen, wie die Gewichtungen zwischen den beiden Richtlinien sind.
Okay, Charles, damit sind wir schon fast am Ende. Zum Schluss frage ich immer noch nach einem Ratschlag, den du unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern für die klinische oder wissenschaftliche Laufbahn mit auf den Weg geben möchtest. Hast du da was mitgebracht?
Also, ich danke für die Möglichkeit. Ich habe darüber, ich reflektiere immer so, dass ich über meinen eigenen Werdegang nachdenke. Und ich bin nicht mit einem großen wissenschaftlichen Anspruch an meine Karriere gegangen. Ich war immer aber ein Freund der evidenzbasierten Medizin und die sollte die Grundlage aller Praxis sein. Und wenn ich mich anschaue oder auch Kollegen wie den Arian Tepas oder so, Leute, die wirklich ganz oben sind in der Forschung, dann ist für Kollegen wie ihn zum Beispiel auch, der ist auch später zur Forschung gekommen. So wie der Arian Tepas jetzt ein großer Grundlagenforscher der Atemunterstützung geworden ist, bin ich vielleicht mehr ein Forscher auch der Evidenzlage, der Meta-Analyse und der Evidenz Aggregation. Und womit ich sagen will, dass bleibt wachsam. Fragt euch, warum ist das so? Welche Grundlage haben diese Empfehlungen? Welche Qualität hat die Evidenz, auf deren die Empfehlungen basieren? Und wenn es keine gute Evidenz gibt, dann kann man auch im fortgeschrittenen, so auch wie im sehr jungen Alter als Forscher da wirklich auch mal selber strukturiert rangehen und ein bisschen versuchen, ein bisschen die Evidenzlage zu schärfen. Das muss ja nicht immer ein 1000-Baby-Trial sein. Das können auch Benchtop-Studien sein oder Simulationen. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass man immer kritisch bleibt, dass man offen bleibt, Neues zu lernen und offen bleibt auch, Altes, Gelerntes dann als Ballast abzugeben.
Was kann ich da mehr sagen als vielen Dank?
Das ist eine große Freude. Danke.
Das war ja wieder der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene, in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin. Diesmal zu dem Thema neue Reanimationsempfehlung für Neugeborene mit Charles Christoph Röhr aus Bristol. Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, unterstützen Sie die Arbeit der DSKN mit einer Spende. Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Neocast, so melden Sie sich gerne bei uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.